Gut, wir beginnen mit CMS
und Content Management im Allgemeinen. Bevor wir das tun, würde ich gerne 5 Minuten rekapitulieren, was wir eigentlich die letzten Wochen gemacht haben. Wir haben die letzten Wochen, wenn wir uns das anschauen, Design-Issues aus der Perspektive des Ingenieurs, des Technikers. Ja. Und das ist eine, so glauben wir, sehr relevante Sichtweise. Aus zweierlei Gründen. Erstens ist die Technik, die IT, jede Disziplin, die die Werkzeuge, die Tools bereitstellt, damit Design möglich ist. Das heißt, Informationsfluss in diese Richtung ist sehr relevant. Zweitens ist für den Designer, der die Dinge umsetzt, oder den Techniker, der jetzt Design Skills übernimmt, eine genaue Kenntnis der Möglichkeiten, die er hat, relevant, um in dem Rahmen das Maximum zu erreichen. Das ist eines der fundamentalen Probleme, die wir im Web haben. Wenn man die Werkzeuge nicht kennt, aber ein Ziel vor Augen hat, wird man das in den seltensten Fällen erreichen. Das ist in anderen Disziplinen gang und gäbe. Bildhauer würde nie auf die Idee kommen zu sagen, ich möchte jetzt einen Wellenschlag oder den Flug eines Kolibri in Granitmeißel und sich nachher überlegen, na gut, mit dem Vorschlag kann man jetzt wahrscheinlich nicht funktionieren. Im Web ist das gang und gäbe. Das heißt, erst die Kenntnis der Werkzeuge und Problemfelder, die wir haben, versetzt uns in die Lage zu sagen, was für ein Thema, was für ein Objekt, das wir hier abbilden wollen, Funktionalität auch in dem Fall, ist realistisch und machbar. Und aus dem Grund haben wir uns verschiedene Aspekte genauer angeschaut. Wir haben über Page Design geredet, über Site Design und über Content Design. Wobei Content Design wir eigentlich noch am Rand gestrichen haben. Und haben hier ein bisschen klassifiziert, um klassifizieren zu können, auch ein bisschen simplifiziert. Und haben gesagt, gut, die Site ist die ganze Seite als solche. Und für die gelten eine Reihe von Regeln, wie sie strukturiert werden muss, wie man durch diese Seite navigieren kann, was gemeinsam sein muss, was anders sein kann, wie die Kommunikation der Seite mit anderen Seiten aussieht, warum das Internet als ein großes Ganzes zu betrachten ist, aber sehr wohl Insellösungen hat. Und sind davon ausgegangen, dass ich sage, okay, wir gehen runter auf die einzelne Page. Für die einzelne Page gelten viel mehr Regeln. Weil sich der ganze Inhalt auf einer Page, momentan haben wir, über Hypertext, wir haben gerade davon gesprochen, ein Format, das sich immer auf eine Seite bezieht. Diese eine Seite gilt eine Reihe von Regeln. Auf dieser Seite sind Links, können Frames sein, können Tables sein, können multimediale Elemente sein, wie Video, Audio und ähnliches. Für all diese Dinge gilt eine Reihe von Regeln, die zum Teil allgemein gültig sind und zum anderen Teil fürs Web sehr spezifisch. Weil das Web einige spezifische Probleme mit sich bringt. Die Endgeräte, verschiedene Anforderungen an die Benutzer, geringe Lernbereitschaft, eine sehr heterogene Benutzerfeld und. Was gerade Page Design im Vergleich zu klassischem Interaction Design noch wichtiger, spezifischer, komplizierter oder gefährlicher macht. Was wir nicht gemacht haben, sind darauf eingegangen, gut, wie machen wir jetzt konkret die Webseite richtig? Weil erstens gibt es dazu keine sinnvolle Lösung. Die muss jeder für sich finden. Zweitens würde es den Zeitrahmen sprengen. Und drittens ist es extrem abhängig von der jeweiligen Aufgabenstellung. Das heißt, der seriöseste Ansatz ist, hier herzugehen und zu sagen, okay, aus technischer Sicht, warum sollte man bitte abgeben? Und damit haben wir eigentlich die letzten Wochen verbracht. Was ich hoffe, ist, dass Sie alle jetzt einen gewissen Überblick darüber haben, okay, was kann man denn alles falsch machen. Ich habe zwar noch keinen Plan, wenn man es richtig macht, aber ich weiß, man kann sich viel falsch machen und wenn es falsch ist, erkenne ich es als solches. Dazu sollten Sie in der Lage sein, weil es eine Reihe von Guidelines, Hinweisen, Hints, Problemstellungen, Denkleitfaden und ähnliches zur Verfügung gestellt wurde. Der Weg, vielleicht als kleiner Tipp dazu, wie man es richtig macht, ist ein sehr explorativer. Weil es hier nicht Regeln gibt oder auch nicht Regeln geben soll, weil eben der mediale Aspekt, also der zweite Aspekt, über den wir gesprochen haben, der relevant ist. Das heißt, da wir beim Internet ähnlich wie Fernsehen, Radio, Print und so weiter und so fort um ein Medium handelt, sagt man nicht, durch hat das Medium zu sein, weil das Schöne am Medium sind, es ist ein Kommunikationsmittel, man kann darüber etwas vermitteln. Und es, das Medium richtet sich nach dem Inhalt. Und daher ist die jeweilige Antwort, was ist in diesem Fall richtig, vom Inhalt ganz stark abhängig, von der Audience, von der Zielgruppe sehr stark abhängig und auch von den aktuellen Rahmenbedingungen. Und wenn wir nächstes Semester diese Vorlesung nochmal machen, oder in 2 Jahren diese Vorlesung nochmal machen, wird vieles vom Inhalt bereits anders sein, weil sich ständig ändert. Und dabei haben wir stark ändernde Technologien kennengelernt, die CSS, die Extensions, Java, JavaScript, XHTML, Flash, wie unterschiedliche Beschreibungen, die mit unterschiedlichen Browsern kommen, wo dann Opera, der Internet Explorer, Netscape, also Mozilla Suite und so weiter und so fort, unterschiedliche Bestrebungen haben und alle ein bisschen gut vermarktet haben wollen. Und all diese Dinge sorgen für eine ganz starke Dynamisierung des Marktes. Das heißt, dass dieser Markt schnell und relevant ändert. Das heißt, es ist hier nicht sinnvoll, strikte Guidelines aufzustellen. Es ist ratsam, nah am Markt zu bleiben, sich viel anzusehen, was man gerade im Internet sehr gut kann, und damit ein Gespür zu bekommen. Und auch nicht für alles eine Antwort zu haben, aber den Mut zu haben, bitte, ich schaue halt nach. 60% der Fragen, die Sie mir stellen, sage ich, keine Ahnung, aber ich weiß, wo ich nachschauen kann. Und ich glaube, das ist das wichtigste Skill, der wichtigste Skill, den man erlangen kann, gerade wenn man ein Wort zu tun. Wir werden jetzt einen relativ klaren Schnitt machen und über einen zweiten Aspekt reden, der sehr stark auf den ersten Aspekt aufbaut, nämlich der Aspekt Competence. Hier sind wir sehr viel mehr zu Hause beim Thema Engineering. Allerdings möchte ich nicht der Versuchung erliegen, jetzt über Technik zu reden. Weil auch das unseriös wäre. Denn ich kann Ihnen eine Technik vorstellen, eine Halbtechnik vorstellen. Kurz von PHP reden, dann kann man sagen, okay, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Datenbanken anzuregen, welche Zwecke, die unabhängig von bestimmten Datenbanken herstellen, welche die spezifisch sind. Dann können wir einen Glaubenskrieg, diese Open Source und Microsoft-Umgebungen umfassen und. Das ist alles nicht zielführend. Was ich hier möchte, ist analog zum ersten Feld, das wir hatten, Ihnen wiederum Werkzeuge in die Hand zu geben, aufgrund derer Sie Entscheidungen treffen können. Strukturelle, strategische, technologische Entscheidungen und wissen, wo Sie nachschauen. Und jeder, der viel programmiert und damit in mehreren Sprachen programmiert oder viel mit IT zu tun hat, vergisst immer 2 Wochen später, nachdem er das Projekt abgeschlossen hat, nur wie das denn funktioniert hat. Er weiß aber, wo er nachschaut. Das heißt, das ist eine ganz, ganz relevante Fertigkeit im Unterschied des lexikalen Wissens, das wir in den letzten 100 Jahren immer hatten. Man versucht den Leuten möglichst viel lexikales Wissen zu geben, weil wenn ich aus dem Schlafrecht zitieren kann, dann gibt es den blöden Witz mit, die Würmer teilt man ein. Biologieunterricht, man lernt irgendwie 3 Jahre lang, was für Würmer die Würmer einteilen haben. Das ist vollkommen useless in den Bereichen, in denen wir uns hier befinden. In den Bereichen, in denen wir uns hier befinden, geht es eher darum, ein Verständnis dafür zu haben, welche Arten es gibt und wie die miteinander zusammenhängen. Das kann man versuchen, hier zu tun. Um das zu tun, müssen wir das erste Mal kurz, es ist zwar fad, aber sehr relevant, auf die Begriffe einlassen. Und zwar gibt es 3 Begriffe, die gemeinhin gerne verwechselt werden. Daten, Content und Information. Wenn Sie den Mann aus der Straße fragen, dann wollen Sie alle 3 Dinge sind das Gleiche. Das ist halt was der andere mir erzählt. Und das stimmt ja fast. Aber der Unterschied ist der für uns relevant ist. Wir sehen die 3 Definitionen vor, alle 3 sind informiert. Erstens Daten. Daten sind eine Repräsentation von Fakten, Konzepten oder auch Instruktionen in einer formalisierten Art und Weise. Das bedeutet. Das bedeutet nichts anderes, als dass es nicht qualifiziertes Informationsmaterial ist, das allerdings in eine bestimmte Form gebracht wurde. Relevant, es ist nicht irgendwie. Zum zweiten Punkt, Informationen. Informationen beziehen sich auf die Bedeutung, die Menschen durch vereinbarte Konventionen diesen Daten zuordnen. Okay? Das ist schon mehr als Daten. Daten ist jetzt nur eine Formalisierung. Ich könnte zum Beispiel sagen 0 und 1. Wunderbar. Das bedeutet, 0 und 1 sind erlaubt. Oder ich kann sagen, ich strukturiere sie hierarchisch. Kommt dann vielleicht irgendwas zu XML. Informationen hat dem Ganzen eben schon eine Bedeutung gegeben.
Ist das Syntax und Semantik einfach?
Nein.
Weil bei der Semantik gebe ich auch einer Syntax eine Bedeutung, nicht?
Ja, aber Syntax-Semantik ist eher sprachorientiert.
Okay.
Hier sind wir noch nicht bei der Sprache. Wir sind weiter drüben. Wir reden noch gar nicht von der Sprache. Sprache ist Aktion, ist einer sagt immer noch was. Daten, das kann auch Rauschen sein. Das heißt, die Bedeutung, um darauf aufzusetzen, würde bedeuten, wenn hier drei Einser hintereinander stehen, dann hat es eine Bedeutung. Da sind wir jetzt auf dem Weg zu einer Sprache. Daten an sich sind doch keine Sprache. Eine Bedeutung ist eben erst ein Rauschen, das einen Sinn ergibt. Damit sind wir auf dem Weg zu einer Sprache. Und darauf aufsetze, und ich möchte jetzt nicht die Abzweigung zur Sprache reden, weil das ist dann sehr, sehr komplex. Und ich möchte eine Ebene drunter sein, nämlich überhaupt über Content reden, dazu kommen wir jetzt. Content bezeichnet den Inhalt einer Website, in dem Fall. Nicht jeder Content ist der Inhalt einer Website. Aber in diesem Fall, Content sind Beiträge, Informationen etc., die über das Web abgerufen werden können. Das ist jetzt nicht eine allgemeingültige Definition für Content, sondern eine Definition von ContentManager.de. Das heißt, was sehen wir? Hier geht man noch die Stufe weiter und sagt, okay, diese Informationen, jetzt rein theoretisch, die ich auf einer Webseite in Form von Inhalt, Content zur Verfügung stelle, das ist das, was hier als Content definiert. Und das ist jetzt wichtig. Weil wenn wir uns die Website das Ganze anschauen, ist von der Website nur ein kleiner Teil der Content. Content ist nämlich Beiträge, Informationen etc., die bereits Informationen sind. Das heißt, der wir eine Bedeutung gegeben haben. Und jetzt müssen wir unterscheiden, wer diese Bedeutung gegeben hat. Wenn wir von HTML zum Beispiel reden und es da irgendwelche Metatext gibt, haben diese Metatext sehr wohl eine Bedeutung, aber der Benutzer wird sie in den seltensten Fällen lesen. Also kann es Content sein, muss aber nicht. Jetzt sehen wir, was das Entscheidende ist. Es geht nicht um eine allgemeingültige Definition, aber wir müssen uns genau überlegen, wenn wir von Content Management reden, was ist für uns Content? Man kann zum Beispiel auch sagen, dass Design ein Content ist. Nur dann ist es eben für uns Information mit einer Bedeutung. Das heißt, wir müssen, jetzt kommen wir zum Thema Syntax, den Ganzen einen Syntax geben, damit das irgendwie halt funktioniert, Semantik geben, und dann managen wir auch Design via Content Management, wenn wir mit Design zu Content erklären. Metatext zu Content erklären. Navigationsflüsse zu Content erklären. Und. Wir könnten theoretisch die Anschlaggeschwindigkeit beim Browsen durch die Website zu Content erklären und den managen. Tracen, abspeichern, vergleichen und so weiter und so fort. Das ist das erste Entscheidende, wir müssen für uns definieren, was Content ist. Es gibt hier eine allgemein gültige Definition, weil jeder Artikel und die Navigation und das Ganze ist halt ein Content. Stimmt? Muss nicht nur das sein. Okay? Das heißt, das ist der erste Punkt, wir machen hier die Definition ein bisschen auf, damit wir flexibler mit den Anforderungen, die auf uns zukommen, umgehen können. Und das ist natürlich ein Ding, unter dem Content-Management-Systeme gängig bleiben. Weil die Content oft sehr strikt definieren und sagen, das und das und das und das ist Content und der Rest, naja, den kannst du halt statisch definieren. Das kennt man gerne, wenn Content-Management-Systeme offen sein wollen, sagen sie, okay, ich unterstütze Artikel, Bilder, Galerien und Foren und alles andere kannst du gerne auch machen, das kannst du halt statisch linken. Ist soweit okay, nur für das Content-Management-System ist dann all das, was statisch gelinkt ist, kein Content. Nicht für den Benutzer. Der Benutzer kann hier nicht unterscheiden. Und natürlich ist jetzt das Management umso schöner oder desto angenehmer. Je näher die Content-Definition des Benutzers und des Management-Systems ist. Ein ganz triviales Beispiel. Ich habe die Hälfte meines Contents ist eben statisch, weil das Content-Management-System nicht kann. Die zweite Hälfte ist tatsächlich im Content-Management-System abgebildet. Und ich habe eine triviale Anforderung wie Suchen. Dann kann ich das natürlich bei allem Content, der als Content erfasst ist, gleich tun. Und bei allem, der statisch gelinkt ist, sehr, sehr schwer. Man kann dann Workaround machen. Das heißt, was ist bei unserer Überlegung entscheidend? Wir müssen versuchen, eine möglichst hohe Deckungsgleichheit zwischen Content und Content zu finden. Und da gibt es, wenn wir uns das Ganze jetzt ein bisschen kritisch hinterfragen, an sich in HTML schon große Mängel, die wir versuchen zu umgehen. zum Beispiel das genannte Design, ist ja Content. Und wenn Design tatsächlich Content wäre, könnten wir leicht sagen, wir wollen Design austauschen. Und wenn das Design noch eine schöne Syntax oder eine schöne Semantik hat, dann könnten wir ganz leicht sagen, dann wäre zum Beispiel ein Element im Design, ein Content-Teil, Stil oder Farbraum. Und dann könnten wir irgendwo hergehen und sagen, Farbraum ist eine Kompatibilität von bestimmten Farben, die wir irgendwie irgendwann einmal definiert haben. Und damit könnten wir viel leichter Designvariationen machen, um ein kleines Beispiel zu geben. Das heißt, die momentane Sichtweise, die wir auf Content haben, ist eigentlich eine sehr, sehr strikte und nicht deckungsgleich mit dem, was für den Menschen Content ist. Wenn wir jetzt Content allgemein definieren, sind das zum Beispiel Aspekte. Wenn ich sage, ich entscheide mich, wie ich einen Laptop kaufe, wäre hier der offensichtliche Content, wenn wir so sollen, Qualitätskriterien, Prozessorleistung, Preis, Gewicht und ähnliches. Und dann gibt es noch eine Reihe von Aspekten, die hier nicht eindeutig definiert sind, aber die sehr wohl in eine Entscheidung einfließen, wo Marktforscher viel Zeit verbringen, diese Aspekte herauszuarbeiten. Welche Imagewerte gebe ich dir? Welche Prestigewerte hat es? Wie ist mein Empfinden, was Sicherheit anbelangt, im Produktgegenüber und so weiter und so fort. Service. Das sind alles unscharf definierte Werte, die man schwer erfassen kann. Ähnlich ist es bei der Definition Web und Content. Da ist viel mehr Content, als das, was wir klar definiert haben. Unsere Bestrebung ist oft, das abzuarbeiten.
Ja, nachdem er das letzte Mal so eingefahren ist, nicht? Weil er da telefoniert hat.
Gut. Das heißt, wir sehen hier, je offener wir Content definieren können, desto mehr haben wir davon und desto mühsamer wird es aber, weil es eben auf der einen Seite unscharf ist und auf der zweiten Seite, und das ist eigentlich darauf aufbauen, nicht nur unscharf, sondern sehr schwer zu parametrisieren, zu quantifizieren, zu qualifizieren. Und da ist es wiederum die Entscheidung über allen Dingen, lohnt sich's? Die Frage, was man denn gerade genau tut. Fragen dazu. Weil diese Definition ist wahrscheinlich anders, als man es auf den meisten Seiten oder auch in den meisten Lehrveranstaltungen kann. Weil es eben nicht so hart ist. Gerne bei Content Management wird ganz klar gesagt, Content, tak, 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 die Werte, die Attribute kann vergeben, fertig. Auch das stimmt. Aber es kann mehr als das sein. Gut. Wir gehen jetzt davon aus und sagen, ausgehend von unserer Content-Definition definieren wir jetzt einmal ein CMS. Was ist ein CMS? CMS ist ein Software-System für das Administrieren von Webinhalten mit Unterstützung des Erstellungsprozesses basierend auf der Trennung von Inhalten und Strukturen. Eine Definition, warum nicht? Gehen wir noch weiter, ein CMS, wir haben Content als Summe der wesentlichen einzelnen Informationen, Struktur, Darstellung und Inhalte. Ist eigentlich sehr allgemein. Wenn wir Content managen wollen, dann bringt uns das Management von Content etwas, wenn wir den Erstellungsprozess unterstützen und den Verwaltungsprozess im Allgemeinen. Für den Manager eben und dann, dazu kommen wir später, vielleicht auch für den User den einen oder anderen Vorteil. Warum ist diese Definition so relevant? Es steht so gemeinhin, das für Techniker ist es so nett, man sieht man, ich weiß nicht. Ein Kollege macht sich eine kleine Website, dafür hat er seinen Lebenslauf und dann stellt er seine Freundin vor und stellt seine Familie vor und baut dafür ein riesen CMS. Was legitim ist, weil man sich mit der Thematik auseinandersetzt und persönlichen Content. Nur dann gibt es ein kleines Unternehmen und das hat 5 Seiten und ein Produktverzeichnis und die kaufen dann 25.000 Euro ein CMS. Dann ist es nicht mehr sinnvoll. Das heißt, nur weil CMS cool ist und mehr Möglichkeiten bringt, macht es nicht immer Sinn. Das heißt, ich glaube, ein ganz sinnvoller Ansatz, sich mit CMS auseinanderzusetzen, ist zu sagen, ab wann ist CMS einmal überhaupt sinnvoll? Weil es ist zweifellos bis zu einem gewissen Grad ein Mehraufwand. Und irgendwann rentiert sich dann. Und dafür ein Gefühl zu bekommen, ist einmal sehr entscheidend. Und damit ist gerade bei der Übung, und wir kommen jetzt in die zweite Phase der Übung, würde es mir sehr am Herzen liegen, dass die Implementierung, die sie machen, tatsächlich den Aspekt Sinn geben. Weil man kann auf 3 Seiten über ein Management-Interface administrieren. Bringt man nicht.
Das heißt, die zweite Übung ist einfach das Implementieren der ersten.
Ganz genau.
Okay, danke.
Also für alle, die sich fragen, was kommt bloß in der zweiten Übung? Ich habe da schon die lustigste Interpretation gehört. Noch einmal das zweite jetzt mit dem anderen oder was auch immer. Nein, jetzt haben sie es geplant, jetzt bauen wir es. Also das wird im Endeffekt auf die Übungsangabe, die ich noch nicht fertig habe, entschuldige, vermitteln. Vielleicht auf zwei Seiten, aber es steht, baut es. Ja, das ist die Übungsangabe. Also, wir gehen zum Ausgangspunkt. Was ist das Entscheidende, damit wenn wir überhaupt Content managen können, wir müssen Content trennen. Das heißt, wir trennen Inhalt von dem Rest. Wie machen wir das? Wir haben Inhalt und wir haben Templates, mit denen wir den Inhalt, wo wir den Inhalt hineinstoppen und rauskommt danach der Mail-Seite. Dazu auch eine. Wichtig dabei ist, der Ansatz, um Inhalt vom Rest zu trennen, Templates zu verwenden, ist ein Ansatz, der nichts anderes bedeutet, als dass man mit HTML umgeht. Also es heißt nicht so, dass immer, wenn wir Content managen, man Template-basierte Systeme haben muss. Der einzige Grund, dass man Template-basierte Systeme gerne nimmt, ist, dass das Output einzelne Seiten und dadurch kann ich ein Template nehmen, um meinen Content in eine Seite zu produzieren. Mein Output könnte ja genauso auch eine zeitliche Abfolge sein oder eine Welt, in der ich mich bewegen kann oder was auch immer. Da ist ein Template-System vielleicht gar nicht mehr geeignet. Also das ist gerade momentan aktuell. Wenn wir in 3 Jahren über Content Management sprechen, ist Template vielleicht antiquiert und falsch. Aber momentan ist es eine gute Sichtweise, um einfach zu verstehen, was ist der Unterschied von einer HTML-Seite, von einem Content und wann tue ich Content Manager. Und jetzt würde ich gerne statt weiter theoretische Definitionen machen. Wir könnten jetzt die ganze Thematik theoretisch durcharbeiten. Dann hätten Sie für die, die mitschreiben, 15 Seiten theoretische Definitionen, über die man alles ermitteln kann, aber kein Gefühl für die Sache. Das heißt, ich möchte versuchen, Ihnen ein bisschen ein Gefühl für die Sache zu geben. Und dann schauen wir uns einfach ein praktisches Projekt an, vergleichen wir es, wie würde es aussehen mit einem CMS-System und wie würde es aussehen ohne ein CMS-System. Und das ist sogar für jene, die bereits CMS-Systeme gebaut, realisiert, implementiert haben, sehr relevant. Weil jeder kennt die eine Sichtweise weniger. Wenn jemand früh mit CMS begonnen hat, dann macht er alles in CMS-Systemen, weil dann hat er es ja mal und das ist angenehm auch, die bloß nicht mehr mein Design zweimal machen oder zwei Seiten ändern, dann hat er wieder die Panik. Und die Leute, die CMS wenig verwendet haben, gehen lieber mit Search and Replace her und editieren 150 Seiten neu, bevor sie den Schritt machen, jetzt das dynamisch zu machen. Oder die verwenden dann gerne so Systeme, mit denen irgendwelche kleinen Tools 150 Seiten produzieren, bei jeder Änderung neu. Deswegen schauen wir uns die beiden Dinge gesondert an. Wenn man kein CMS hat, hat man statt dem CMS einen Webmaster, zwangsläufig, weil irgendjemand muss ja das Ding warten. Was macht dieser Webmaster? Er geht erstens her und ist verantwortlich für die Erstellung der Inhalte. Relevant ist dabei, er braucht kein inhaltliches Verständnis haben darüber, was da reinkommt. Bei ganz kleinen Seiten wird das vielleicht ein Dancer, das ist der Webmaster, das ist der, der sich um das Ganze kümmert, auch die Inhalte konzipiert und erstellt. Aber in den meisten Fällen kriegt er das von irgendjemandem und kümmert sich darum, dass es drin ist. Wichtig ist, dass er kein Verständnis dafür hat, bedeutet, dass der, der den Inhalt erstellt, relativ genaue Anweisungen geben muss, was er denn gerne hätte. Das Problem ist allerdings, dass er jede Seite einzeln macht, kann er theoretisch auf jeder Seite alles machen. Das heißt, diese Anleitungen werden oft sehr ungenau sein, was dazu führen kann, dass die Seite inkonsistent ist. Das heißt, eine erste Funktion, wenn wir diesen Aspekt nehmen, eine CMS ist, den Freiheitsgrad zu limitieren. Weil eine CMS sagt nicht, hier Text, 3 Absätze, ein Bild, aus. Willst du mehr als das? Keine Chance. Außer wir umgehen die Dinge wieder, was gern gemacht wird. Aber der Sinn ist ja eigentlich, dass wir uns in einem Raster frei
machen.
Okay. Wir machen dann 3 Minuten Pause und alle drehen die Hände.
Das war das Notebook.
Okay. Wir machen mache jetzt, jeder dreht sein Handy aus, ich auch. Und wenn jemand danach noch sein Handy anhat, lädt er alle anderen noch ein Bier. Alle einverstanden. Okay. Ist jemand nicht einverstanden, das wird aufzeigen. Okay, jetzt alle zugestimmt. Wenn ein Handy läutet, das sind echt viele Bier.
Ich habe drei Player.
Der läutet auch. Achso, sie hat jetzt Musik gespielt.
Ja,
okay. Ich hätte jetzt echt Angst gehabt, wenn wir für drei Player plötzlich Leute hören mich oder so. Okay, das heißt, wir sehen, hier ist ein Aspekt, warum CMS auch bei wenig Inhalt relevant sein kann. Er presst uns in einen Raster. Und das ist ein Qualitätskriterium. Weil Freiheit ist schön und gut. Aber Freiheit sorgt für Inkonsistenz und Inkonsistenz erschwert die Rezipierbarkeit. Zweiter Punkt. Technische Aufbereitung und HTML-Programmierung der Inhalte. Okay, er muss sich damit Technik auseinandersetzen. Zweiter Sinn von CMS-Systemen, Dinge transparent zu halten. Mit Definition transparent wird gern verwechselt. Transparent heißt nicht sichtbar. Das heißt, für den Benutzer nicht sichtbar. Transparent heißt nicht klar. Okay, das heißt, wenn Technik für den Benutzer hier transparent ist, heißt, sie ist nicht existent, er kann tun und das System kümmert sich um die Technik. Das macht in dem Fall der Webmaster. Der natürlich auch fehleranfällig ist. Inhaltliche Reorganisation der Seite, das heißt, wer jetzt was ändert, ist er dafür zuständig, dass die Inhalte wieder zusammenpassen, dass die ganzen Links stimmen und so weiter und so fort. Das heißt, es sind redundante Dinge, um sie aktuell zu halten. Wir haben alle gemeinsam einen Deal abgeschlossen, dass wir alle Handys ausschalten. Nachhin hat mich noch dreimal das Handy geläutet. Das heißt, wir haben einen Deal momentan, wenn ein Handy läutet, jetzt nicht auf Sie persönlich, keine Sorge, wenn ein Handy läutet, dass er, nein, ist okay, muss er alle anderen auf ein Handy einladen. Nur, dass Sie auch von dir Bescheid wissen.
Ja, da will er nicht mehr da bleiben. Zu viel Bier.
Ich kann es da liegen lassen, wenn es läutet.
Wir sagen danach, es hat geläutet, Sie müssen.
Okay, ja, ist gut, okay.
Gut, zwei Dinge, die noch relevant sind. Er hat relativ viel qualitativ zu tun, weil klar, jeder schickt ihm, das passiert dann ganz, ganz lustig. Also, ein Webmaster ist wirklich ein armer Stein. Der kriegt dann handschriftliche Notizen, ausgedruckte Vollfarben, Hochglanzprints, wo auf schwarzem Hintergrund mit roter Schrift steht, bitte anders. Passiert. Also ich, als Beispiel, wir haben eine Webseite gemacht, das waren 250 statische Seiten auf schwarzem Hintergrund. Und damit das gut lesbar ist, die haben halt nicht gewusst, markieren, pasten und Linkzeile reinzuschreiben. Wir haben sämtliche Seiten, weil das farbig war, auf einem Hochglanz Vierfarbendrucker ausgedruckt. Kam so eine Mappe daher und auf dem schwarzen Hintergrund in roter Schrift, das konnte man dann nur, wenn man es so gegen das Licht hat, gespiegelt, lesen und dann so Anmerkungen wie bitte anders. Also, das ist das Problem. Das heißt, CMS-Systeme zwingen uns zu bestimmten Workflows, die wünschenswert sind. Das heißt, das sind relevante Argumente für CMS-Systeme, nicht nur die Größe. Ja, trägt Inhalte der Fachabteilung zusammen, ja. Also er trägt halt Inhalte zusammen, ist einfach zuständig, dass die Dinge zusammenstehen. Jetzt ist die Frage auf der anderen Seite, wozu CMS-Systeme? Bevor wir die Folie jetzt machen, das gemeinsam durchgehen, Frage an Sie. Für alle Schnellleser, die wissen es schon, für die anderen noch nicht. Wozu ist ein CMS gut? Entschuldigung. Doch eine Sekunde für CMS, bitte.
Um die Hemmschwelle zu senken, den Inhalt wirklich aktuell zu halten.
Okay, Aktualität gewährleisten. Wozu noch?
Den nicht technischen Leuten zu ermöglichen, den Inhalt selbst zu bearbeiten.
Gut, Transparenz der Technik hatten wir gerade. Was noch? Es gibt noch irrsinnig viel mehr.
Automatische Einhaltung des Layouts.
In einem größeren Rahmen gesehen dient ein Portal zum Beispiel dazu, Firmeninhalte einfach zusammenzuführen, Integrationsplattform.
Integration. Was noch?
Fehleranfälligkeit, wenn man irgendwas ändert.
Fehleranfälligkeit. Was noch?
Die Wartungskosten reduziert.
Kosten. Ganz, ganz relevanter Punkt. Da denkt keiner. Das ist ein Riesenpunkt. Was noch?
Nachvollziehen, wer was gemacht hat.
Okay, Nachvollziehbarkeit. Dann kommen wir gleich zu Rollen. Haben wir dann später. Geht.
Was kannst du heute?
Ein Content archivieren.
Archivieren, was noch? Da geht es mal irgendwie ein Portal durch. Da gibt es so viel, was man mit Content Management System kann, das andere nicht.
Man braucht es einmal einfliegen und dann so unterschiedliche Devices.
Okay, Aufbereitung. Content Syndication, das kommt noch viel später.
Datenbanker.
Okay, aber überhaupt an Datenbanken anbinden. Was kann man mit Datenbanken alles tun? Man kann sie filtern, archivieren, pauschal ändern, zerstören. Also man kann mit Datenbanken sehr, sehr viel tun. Das heißt, wir kommen irgendwann bei der funktionalen Seite, hängt vom Content ab. Es gibt ein paar Dinge, die standardmäßig mit jedem Content machen kann. Aber wenn es um spezifische Funktionalität geht, brauchen wir irgendwann ein Management-System. Ganz global gesagt.
Schauen wir uns das Ganze ein bisschen genauer an.
Es gibt so vier allgemeine Gruppen, die entscheidend sind. Umfang, Funktionalität, besondere Funktionalität, Wartung. Damit machen wir es ganz einfach. Umfang. Wir werden nachher detailliert nochmal drauf eingehen. Viel Content, klar. Da ist dann ist irgendwann mal einfach Fahrt. Wenn ich 1500 Artikel erstellen muss und jedes Mal schreibe, Headline, Body, Description, mehr als 5000 Zeichen, bitte nicht kürzen, ein Bild passt von der Größe nicht und so weiter, wird das irgendwann wirklich wild. Auch wenn man einen Praktikanten hat und dem das wurscht ist, ist es wirklich wild. Zweitens, viele Autoren. Je mehr Autoren, desto mehr Chaos. Aber eine bestimmte Anzahl von Autoren, auch wenn der Content nicht so viel ist, ist der Wartungsaufwand exorbitant hoch. Dazu reden wir später noch. Zwei relevante Dinge, Aufgabenteilung. In dem Moment, wo ich mehrere Rollen habe, brauche ich auch ein Management-System und diese Rollen funktionieren. Auch wenn ich zwei Artikel insgesamt erstellen möchte, aber sechs Leute zu jedem Artikel sagen müssen, ob sie okay sind und jeder zu anderen Bereichen sagt, wenn einer sagt, ob es zum Style passt, einer sagt, ob der Content passt, die PR-Abteilung sagt, ob die Aussagen zulässig sind, die Marketing-Abteilung sagt, ob die Aussagen zulässig sind, die PR-Abteilung sagt, ob das Ganze versandt werden muss, die Geschäftsführung muss sagen, ob es inhaltlich dahinter stehen kann und die Rechtsabteilung muss sagen, wie schnell man jetzt verklagt wird, sind wir sehr schnell in einem Bereich, wo wir multiple Freigabeebenen haben und ein Interface haben sollen, mit dem das irgendwie gemanagt werden muss, deuten kann. Vor allem nicht nur dann, wenn man sagt, ja, ist okay, sondern sagt, ist nicht okay. Und dann Änderungen hat, Reviews hat, dann wird es plötzlich sehr, sehr entscheidend. Und Navigation. Wir haben vor zwei, drei Wochen lang und breit über Navigation geredet und festgestellt, dass diese Interaktivität zwischen Dokumenten, Hypertext, ein relevantes Qualitätskriterium ist und meistens unterrepräsentiert ist. Meistens sagt man nur Menü, fünf Inhalte suchst du aus. Das kann ein Buch bitteschön auch. Dazu brauche ich keine Website. Da habe ich ein Inhaltsverzeichnis, blättern allemal schneller. Also man darf vom Papier, die Effizienz von Papier nicht unterschätzen. Das Ding hat sich 5000 Jahre lang entwickelt und ist halt mittlerweile wirklich schnell. Das Material ist robust, reagiert schnell, man kann Eselsohren reinmachen, man kann es anmalen. Das sind alles Interaktivitätsfunktionen, die sehr, sehr wertvoll sind. Zeigt meine Website, wenn man Eselsohren reinmacht. Bringt was. Das heißt, dafür allein reicht es noch nicht. Um jetzt aber wirklich Deep Linking und ähnliche Dinge zu verwenden und verschiedene Formen von Links zu unterstützen, braucht man ein Management-Interface. Die erste Website, die ich gebaut habe, habe ich versucht, selber händisch zu machen. Das war fürchterlich. Pausenlos tote Links, nichts hat funktioniert, das mit dem Incoming und Outgoing war nicht sinnvoll und. Weil man muss da pausenlos relevante Änderungen machen. Vor allem, wenn der Content inkrementell entsteht, müssen die Links immer wieder angepasst werden. Das heißt, man bräuchte ein Management-Interface, um das zu machen. Gehen wir mal auf die beiden Punkte Content und mehrere Autoren ein. Viel Content. Mit Auswirkungen auf Navigation und auf Wartung. Wie würde das aussehen, wenn wir eine Variante haben, die kein CMS hat? Aber wir haben viel Content. Erstens, manuelle Erstellung von XHTML-Daten basierend auf verschiedenen Design-Templates über WYSIWYG Editor. Okay? So, weil klar, man hat ein wunderbares Template, das ist schön gebaut, da steht dann irgendwie groß fett drauf: hier Titel, hier Content, hier Beschreibung, hier Bild. Und dann gibt es halt den armen Hund, der da sitzt und Artikel erzeugt. Wenn man Funktionen hat, wie Navigation, Seite und ähnliches, muss man die manuell warten. Wenn man da ein geschicktes Search and Replace Tool hat und das Ding sauber gemacht hat, so dass man irgendwie gut ersetzen kann, ist es zwar mühsam und man irrt sich und dann funktioniert es nicht und dann ist alles hin. aber es ist noch irgendwie machbar. Allerdings, wenn man einen neuen Menüpunkt hinzufügt, und das sind 250 Seiten sind, behaupte ich, auch der Disziplinierteste steigt dann aus. Weil dann ist irgendwo ein Irrtum und am Ende findet man eine Änderung und macht das Ding 6-mal.
Dafür kann man wiederum ein Frameset einsetzen. Ist zwar momentan nicht mehr ganz so modern, aber...
Okay, das heißt, Workaround wäre, technische Dinge zu machen, die wir vorher gelernt haben, jetzt sehen wir, warum es sinnvoll war, über Design zu reden, für die Usability nicht unbedingt zuträglich sind. Kleines Frameset, Suchbarkeit und, die Erinnerung, die Mitleidenschaft sind. Das heißt, Workarounds, um die Probleme, die technikbedingt nicht Content-Management-Systeme haben, zu umgehen, sind meistens wiederum mit Trade-offs. Das heißt, wir sehen einen ganz relevanten Punkt. Eine Existenzberechtigung für Content-Management ist nicht nur, dass man viel Content hat, sondern dass die Form, in der Content erstellt wird im Web, ein bisschen bedürftig ist manchmal. Zum Beispiel, dass im Content- und Design-Elemente und Navigationselemente verknüpft sind, selbst wenn ich CSS verwende. Und das erschwert die Wartbarkeit. Und das macht es nötig, dass ich ein artifizielles System habe, nämlich ein Management-Interface, dass man die Wartbarkeit nachträglich erhöht. Wenn HTML ein Standard wäre, in dem ich ein Menü definieren kann, das ich einmal global definiere wie ein CSS-File, würde der Aspekt nicht relevant sein. Ist aber nicht so. Das heißt, wir haben auch hier eine zusätzliche Relevanz von Content-Management, dadurch, dass HTML mies ist. Das ist aber einfach darauf runterzubrechen, was das Problem ist. Nicht an sich mies, aber momentan für das, was wir jetzt tun, eigentlich mies ist. Manueller Upload aktuellerer bzw. neuerer Dateien, dann ist es immer das tolle Spiel, man editiert offline und dann spielt man alles rauf und dann ist der FTP-Client blöd und sagt, alle aktuelleren, dann stimmen die bestimmten Daten nicht, dann schickt man alles neu rüber, dann dauert es ewig, dann funktioniert es nicht, dann reißt der FTP-Upload ab, dann ist eine halbe Datei hin, das hat man nicht sauber kontrolliert, dann ist der Link kaputt, dann ist der Server schuld und. Also da gibt es eine Reihe von Problemen, jeder, der sich damit auseinandergesetzt hat, kennt das und merkt, ich beginne sofort schneller zu reden, weil man wird sofort aggressiv. Das ist ein echtes Problem. Also der ganze Prozess, das ist dann relativ mühsam. Wir sehen aber auch dieser Grund ist keine allgemein gültige Regel, sondern hat wiederum mit technischen Unzulänglichkeiten. Das heißt, Content Management ist zu großen Teilen, und das wird oft vergessen, eine Antwort auf technische Unzulänglichkeiten. Und nicht nur eine Antwort auf die Notwendigkeit, viel Content zu managen. Also eigentlich könnten wir Content Management als Content Management and Usability Mistake Resolver System.com nennen. Ja? Das heißt, entscheidend, wenn wir ein Content Management planen, geht es uns nicht nur darum, Content zu managen, sondern strukturelle Probleme zu beheben. Wird immer vergessen, ist mittlerweile Kulturgut, dass man weiß, okay, automatisch Navigation, automatisch Seite und so weiter. Das ist nichts anderes, als Probleme zu beheben. Das heißt, wenn man sowas plant, und irrsinnig viele Leute schreiben CMS-Systeme neu oder verwenden bestehende CMS-Systeme, steht nirgendwo den Punkt im Bereich, wir beheben Probleme, die das Web so hat. Das ist aber ein ganz relevanter Punkt. Dazu muss man diese Probleme identifizieren. Das heißt, Content-Management zu planen, ist nicht ein reiner IT-Datenbank- Fuzzi-Problembereich Ding, sondern hat sehr, sehr viel mit dem Design und Usability Issues zu tun. Weil es eben mehr tut als Content-Management.
Ich hätte jetzt eine Frage. Bitte. Ich verstehe zwar irgendwie ein bisschen, was im Content-Management-System für Aufgaben hat und so, ja. Aber ich habe in dem Bereich, ich meine mit HTML vielleicht schon, aber ich habe in dem Bereich eigentlich überhaupt noch nie irgendwas gehört. Und ich kann mir jetzt nicht genau vorstellen, ist das eigentlich eine Art Software? Gibt es für jede Seite ein eigenes Content-Management-System oder gibt es ein System, was man anwenden kann für mehrere Seiten? Und wenn, ist das eine Art...
Es ist nur eine Definition von einer Produktart.
Ich meine, wie kann man sich das so vorstellen? Als Software ist gesehen...
Ich kann mir das vorstellen, wie wenn du sagst, was weiß ich, zum Beispiel, es gibt Autos, ja. Mit denen kannst du wohin fahren. Genauso gibt es Content-Management, heißt nichts anderes, als dass es ein System ist, in dem du, dass du mit Inhalt befüllst, und dass dir diesen Inhalt irgendwie zur Verfügung stellt. Mehr ist es noch nicht. Und das heißt, jede Webseite kann unterschiedliche Content-Management-Systeme haben, wie jedes Auto eine andere Automarke haben kann. Allerdings ist es so, dass es am Markt ein paar größere Systeme gibt, durch ein paar Automaten gibt. Und die kann man sich manchmal anpassen. Und man, jeder kann sich aber auch sein eigenes Content-Management-System schreiben. Im Unterschied zu Autos. Ja. Jeder kann sich selber bauen. Das heißt, im Endeffekt ist nichts anderes als ein Stück Software, das, wie wir gleich später
sehen,
aus ein paar Teilen besteht, die ein paar Rollen übernehmen und damit immer die gleiche Aufgabe macht. Nämlich, du steckst hinten Content rein und vorne kommt Seite raus. Das ist eigentlich das große Gemeinsame. Ja. Und alles andere kann unterschiedlich sein. Deswegen versuche ich jetzt ein Bild zu geben, was tut denn das eigentlich? Aber bitte da gerade wichtig Zwischenfragen stellen, wenn ich das voraussetze, was nicht klar ist. Okay? Gut. Zweite Variante, das sogenannte Static CMS. Ein Ausbildungstool zur automatisierten Produktion von Daten hat Mentor. War früher sehr, sehr beliebt, ist bis heute gar nicht einmal so blöd, weil es ein paar Vorteile hat. Ich habe ein Teil, ein kleines Programm, das all das macht, was ein Content Management hat. Es hat ein Template und so weiter und so fort, nur, das passiert alles nicht am Server, sondern bei mir am Computer produziere ich meine 500 Webseiten, einzelnen Seiten. Und die sind halt Navigation und so weiter verknüpft. Wo ist der Nachteil? Ich habe die spezifische Funktionalität, die Suchen und so weiter nicht. Aber es ist einfach und es funktioniert überall. Ich brauche keine Datenbank, ich brauche keinen speziellen Webserver, ich habe keine Konfigurationsprobleme, ich habe keine Admin-Zugänge und. Einfach und nett. Der zweite Vorteil ist, es ist auch schneller. Weil der Server ja nachdenken muss. Und eine Datenbank hat. Und immer bei jeder Anfrage einen Zugriff auf die Datenbank. Und wird autorisiert und Daten zusammengesucht und bereitgestellt und formatiert und. Daran sind x Programme beteiligt. Mindestens mal auf Datenbank, auf Transformation oder AP oder ASP oder was auch immer. Und das heißt, da hat der Server zu tun. Das ist bei 2000 Zugriffen wurscht. Wenn es 30.000 sind, kann es eng werden. Im Vergleich dazu eine Seite zur Verfügung zu stellen, das macht gerade der Webserver. Der nimmt die Seite und schiebt das File rüber. Das heißt, es ist, wenn es nicht allzu mächtige Konfigurationen sind, manchmal ganz praktisch sowas zu machen. Das heißt, diese Static CMS-Variante löst nicht alle Probleme, die statische HTML-Seiten haben, aber einige. Das heißt, es wird gern für Leute, die CMS-Systeme in Betrieb haben, nicht, so das ist ja die Arbeit für Leute. Manchmal bringt das wirklich viel. Gut, und dann gibt es die CMS-Variante, darüber haben wir gerade vorher gesprochen.
Bitte. Ich habe da eine kleine Sache, das ist Static CMS. Ja. Ich verwende sowas, was ich mit der Uni entwickelt habe. Mhm. Aber im Prinzip ist das mit der Geschwindigkeit nicht mal ganz sicher. Weil ein CMS, ein echtes, saugt auf alle Daten aus der Datenbank. Und das Datenbanksystem ist unter Umständen besser und schneller als ein statisches, ein Lesen einer statischen Datei von der Festplatte. Falls der Server das nicht im Hand hält. Weil die Datenbank sehr gut darin ist,
Daten effizient was der Kollege meint?
Es kommt aufs Dateisystem an. Wenn man ReiseFS verwendet zum Beispiel, kann es schon wieder ganz anders ausschauen.
Ja, also ja. Die Überlegung, das ist eine sehr technische und es hat vielleicht nicht wirklich einen Platz hier, aber ist wichtig. Beim einen hole ich Daten aus der Datenbank und stelle sie zur Verfügung. Datenbanken sind meistens dafür optimiert, diese zur Verfügungstellung sehr schnell zu machen. Über verschiedenste Mechanismen. Beim anderen habe ich eine Datei, die ich von der Festplatte lese. Da habe ich vielleicht Dateisysteme und Betriebssysteme, die blöd sind und sagen jedes Mal, ich gehe auf die Datei, hole es her. Das heißt, die Datenbank kann schneller sein. Wobei das A sehr spezifisch ist, nämlich welche beiden Systeme vergleiche ich und der Unterschied nicht wirklich relevant ist. Weil faktisch ist meistens der Server nicht der Bottleneck. Aber stimmt. Gut. Umfang. Vergleichen wir auch hier wiederum CMS und nicht CMS. Wenn ich viel Content habe, so, Entschuldigung, viele Autoren. Das ist der zweite Punkt, damit können wir uns das sehr, sehr schön anschauen, damit Ihnen auch ein bisschen mehr klar werden, was tut das CMS. Wenn wir ein Non-CMS haben, alle Autoren modifizieren eigene lokale Kopien, das heißt, jeder hat quasi seine Webseite bei sich im Computer und ändert bestimmte Seiten und spielt sie halt rauf. Was ein bisschen mühsam ist, weil es passieren kann, dass zwei Leute die gleiche Datei ändern und dann spielt zuerst der eine sie rauf und dann überspielt der zweite drüber und die Änderung vom ersten geht verloren. Und das ist blöd. Das heißt, mit CMS übernimmt Funktionen der rechte Verwaltung und sorgt auch dafür, dass zwei Leute nicht gleichzeitig ein Dokument feinern können. Sondern sagt, hallo, der editiert das gerade, dieses Dokument ist schon jetzt gerade gesperrt. Oder editiere es gerne, du hast mehr Rechte als er, aber dann wird das überschrieben. Oder wie auch immer, setze ich eben damit auseinander. Und im einfachsten Fall, dadurch, dass man es direkt am Server editiert, was passiert? Es geht sehr viel schneller. Das heißt, es passiert weniger, dass zwei Leute zwei Wochen an einem Dokument arbeiten, das nachher committen und nachher sind Unterschiede vorhanden, wenn ich sie direkt am Server rein habe. Das heißt, ich arbeite immer mit der aktuellsten Version. Und das heißt, man muss sich selber um diese Synchronisierung kümmern. Okay? Das heißt, ich kann nicht mein Dokument abholen, zwei Wochen daran arbeiten und das nachher wieder committen, sondern ich nehme die aktuelle Version, die muss ich mir holen und an der arbeite ich dann. Das heißt, es passieren hier sehr, sehr viele Missverständnisse, die wiederum einfach, wenn mehrere Leute an einem Ding arbeiten, ist es meistens ein Problem. Jeder, der Geschwister hat, weiß genau, wie das abläuft. Genau das Problem haben wir hier auch. Das zweite Element nennen wir das Workgroup Editing. Zwischenschalten in der Versionskontrolle der statischen Seite. Kann man auch machen. Das heißt, wir machen ein anderes technisches Hilfsmittel. Wir haben ein Versionskontrollsystem, manche von euch werden das bereits kennen. Das ist ein System, wo ich beliebige Dateien verwalten kann auf einem Server und ich kann meine Änderungen immer hinspielen und die kriegen eine Versionsnummer. Und dann kann ich auf vorherige Versionen zurückgehen oder wenn zwei Leute etwas geändert haben, sagt er, Achtung, ein Konflikt, der hat das geändert, der hat das geändert, bitte kommuniziert es miteinander. Das ist das, was ein Content Management System machen soll, wäre hier eine Speziallösung. Und die CMS-Variante, die kümmert sich wieder. Also wir sehen, hier sind auch hier mehrere. Gehen wir zur Funktionalität zurück. Ja. Suche. Wenn wir kein CMS haben, oder nicht irgendwas in der Art haben, ist Suche nicht möglich. Weil wir haben ja keine Informationen über unsere Seite. Suche ist aber sehr relevant, wir erinnern uns. Windows-Betriebssystem oder allgemein Windows-basierte Betriebssystem aus dem Jahr 84. Erste Einführung Mac, Lisa und Co. Ausgelegt für unter 1000 Dateien. Wir haben hier ein paar Millionen. Suche ist ein Mittel, um irgendwie noch zu identifizieren. Das heißt, Suche ist wichtig, wenn es um viele Dateien geht. Was wir machen können, ist eine Art Indexsuche machen. Das heißt, entweder manuell oder automatisch haben wir ein alphabetisches Verzeichnis. Wo drin steht A wie Abacus mit Z wie Zeppelin und Z wie Zeppelin habe ich leider kein Dokument, aber zu Abacus habe ich eine wunderbare Erklärung, wo irgendwie ein blöder Witz kommt, wo ein Typ mit einem Abacus was tut. Ja? Problem ist, entweder ich muss es automatisiert machen, was wiederum ein Programm braucht, das eigentlich so ähnlich ist wie ein CMS, oder ich mache es manuell und dann werde ich alles schier und grau. Das heißt, wir sehen, bei so spezifischen Funktionalitäten wird ein CMS plötzlich sehr wichtig. Wird dir jetzt auch langsam klar, was CMS tut?
Ja.
Es hat diese ganzen Dokumente und geht zum Beispiel automatisch durch und durchsucht
sie. Mein Problem war nicht so das, was es tut, sondern ich kann mir nicht ganz vorstellen, wie das ausschaut. Ich weiß, wie WinWord und Frontpage ausschaut. Mich interessiert, wie die Software aufgebaut ist.
Sie schaut
Das ist das Problem.
Du siehst sie kaum, weil ja. Es nicht etwas geht. WinWord ist ein Programm, mit dem
du arbeitest. Deshalb war meine Frage auch, ist es eine Software oder wo?
Nein, es ist eine Software. Nur ein Großteil der Software, die wir verwenden, für die ist nicht relevant, dass es ein Frontend hat. Ja. Bei WinWord ist entscheidend, dass du halt dass dein Platz siehst,
ja,
und du bei solchen Systemen, gerade Systeme, die am Server laufen, die arbeiten im Hintergrund und kümmern sich um das Management.
Alter.
Das heißt, du kriegst mehr ein Bild darüber, wie es aussieht, nicht wie es optisch aussieht, sondern ja, was es tut.
Okay.
Gut, nächstes Beispiel, bidirektionale Kommunikation. Ganz allgemein, wir haben vorher gelernt, bidirektionale Kommunikation ist sehr relevant für Webseiten, weil das eines der Dinge ist, das man von Zeitungen unterscheidet. Ich kann eine Zeitung anbrüllen, solange ich will, es wird wahrscheinlich nicht zurückbrüllen. Bei der Webseite, über das wichtige Kommunikationsmedium und die geeigneten Möglichkeiten vorausgesetzt, geht das. Wenn ich kein CMS habe oder nichts, was irgendwie Content eben managt, kann ich das nicht machen. Weil ich kann bei der Website schreiben, was auch immer ich will, das wird nie am Server laufen. Jetzt gibt es viele Media-Form-Applikationen, die speichern unter Einträge in Textdatei, weil ich habe ja keine Datenbank. Und das Redaktionstool kann ich zur Verwaltung dieser Einträge verwenden. Also, ihr könnt euch das vorstellen, da habe ich dann wirklich ein langes Textdokument, da stehen meine ganzen Einträge drin und werden halt nachher ausgegeben. Das ist natürlich begrenzt einsetzbar. Weil, wenn zum Beispiel mein Textdokument zu groß wird, wird das Ganze wiederum mühsam. Wenn ich durchsuchen will, kann ich das wiederum nicht. Wenn ich nur Teile anzeigen will, habe ich ein Problem.
Und so weiter und so fort.
Da wäre jetzt der nächste Schritt, zu ein CMS oder was Ähnliches dafür zu verwenden. Und da habe ich dann ein Benutzermanagement inklusive Formverwalter. Das heißt zum Beispiel, wenn ich eine Form von Benutzermanagement einführen will, das heißt, wenn ich hergehen will und sagen will, du kannst dich authentifizieren und dann steht der Forum-Eintrag mit einem jeweiligen Benutzer und deiner E-Mail-Adresse und so weiter da, brauche ich ja irgendwas, was mir diese Benutzer verwaltet. Das heißt, es reicht mir nicht mein Textfeld, wo meine ganzen Foreneinträge drinstehen, sondern ich bräuchte ein zweites Feld oder eine zweite Textdatei, wo mindestens einmal alle Benutzer stehen, die existieren, und ich mache ein Mapping. Okay? Und wir sehen, wenn wir spezifische Funktionalität wollen und die so wird, die wie wir uns allgemein vorstellen, zum Beispiel bei einer Forum-Applikation, braucht man dann schon ein CMS. Hier wird eine spezielle Funktionalität. Jetzt allgemein Datenbank, Inhalte und Anwendungen. Eine Nicht-CMS-Variante. Man kann theoretisch hergehen und Daten über PHP, ASP aus File extrahieren. CSV sind sogenannte Comma-Separated Values. Ist deswegen interessant, weil es oft Realität ist bei Projekten. Man kriegt ein ewig langes Excel-File, das wird dann als CSV exportiert und damit kann man dann irgendwas machen. Warum auch nicht? Ist nicht grundsätzlich eine schlechte Lösung. Heißt auch nicht, dass es technisch minderwertig ist. Es ist nur für einen begrenzten Einsatz sinnvoll. Excel-Files, Text-Files, whatever. Man kann hier ein bisschen über JavaScript machen. Kann man hergehen, liest das Feld und dann passt man das und dann kann man über JavaScript das Ganze manipulieren und Ausgaben machen. Also man kann eine gewisse Funktionalität hier bereitstellen. Wir erinnern uns das Problem, JavaScript wird auch nicht immer überall unterstützt. Hat oft Probleme. Das heißt, wir werden auch hier nicht sehr weit gucken. Wollen wir mehr als das, werden wir eine CMS-Variante brauchen. Weil hier haben wir eine Datenbank, hier haben wir ein eigenes Administrationsinterface, dazu kommen wir nachher, das ist eines Teil des CMS, das man sieht. Und über dieses Administrationsinterface können wir die Funktionalität unserer Anwendung verwalten. Die Anwendungslogik liegt in diesem Fall meistens großteils am Server. Das heißt, große Teile der Logik passieren nicht am Client, sondern der Server kümmert sich um die Manipulation, Bereitstellung und so weiter. Auch das ist an sich nicht notwendigerweise so. Das liegt nur daran, dass unsere Clients, nämlich die HTML-Seite, obwohl sie unglaublich viel Rechenpower haben, unglaublich blöd sind. An sich ist die Situation ja momentan pervers. Wir haben einen Server, der genau die gleiche Rechenleistung hat, wie die meisten Clients, die an diesem Server hängen. Und der muss sich um die Logik für alle Clients kümmern. Wenn man jetzt einfach mit gesundem Menschenverstand daran geht und sagt, hallo, ich habe einen Rechner und dann habe ich 500 andere Rechner, alle greifen gleichzeitig auf den einen zu und alle sind gleich stark. Wer soll die ganze Arbeitsleistung machen? Und wenn jeder sagen, na, klarerweise jeder für sich und der gibt dem halt jedem nur die Jobs, weil der Blast ist. Realität ist momentan, dass die ganze Logik das Server macht. Aus dem einfachen strukturellen Grund, HTML kann keine Logik abbilden. Stateless, ohne JavaScript können keine Operationen gemacht werden, es gibt keine Funktionen, es gibt keine Variablen, es gibt nichts. Das heißt, wenn ich irgendwelche Logik haben will, muss ich das Server machen. Das ist auch nur momentan der Fall. Aber das bedeutet momentan, dass wenn ich Logik abbilden will, ich sehr viele CMS-Systeme mache. Um ein Beispiel aus der Realität zu geben, wir haben zum Beispiel, wir machen relativ viele Webgames. Lustige kleine Spiele, so ähnlich wie sie in der Übung haben, Viral Marketing. Damit diese Spiele Sinn haben, gibt es dazu ein Administrationsinterface, wo man zum Beispiel Fragen definieren kann. Also wir haben vor kurzem ein Spiel gemacht, das nennt sich Genussmemo. Das Spiel geht folgendermaßen, es gibt 4 bis 12 Kärtchen, die aufgedeckt werden. Da sind Bilder drauf. Wenn man sagt, okay, verschwinden die Kärtchen, und dann wird eine Frage gestellt. Zum Beispiel, man sieht bei Genussmemory, das hat mit Lebensmitteln zu tun, dann sieht man eine Reihe von Lebensmitteln und dann fragt man, welche dieser Lebensmittel wachsen bei uns. Und da muss man erstens gemerkt haben, wo die Dinger sind, zweitens wissen, wo die wachsen und das Richtige anklicken. Und damit das Ganze auch nicht so stressig ist, funktioniert das so, dass man 60 Sekunden am Anfang hat und je länger man sich Zeit hat, die Zeit läuft runter und wenn eine Minute vorbei ist, ist das Spiel vorbei. Wenn man allerdings Fragen richtig beantwortet, kriegt man Zeit dazu. Das heißt, das Ding ist relativ stressig. Wir sind nicht simpel Spiel, wir haben das Ganze im Flash geschrieben. Wenn man sich jetzt fragt, wie löst man hier das Administrationsinterface, der Kunde will selbst laufend neue Fragen machen, die Levels ändern, sagen, es gibt eine einfache Version, da hat man mehr Zeit, da läuft die Zeit langsamer ab und. Highscores wollten aber kein Datenbanksystem haben. Das heißt, man kann das aber umgehen, wenn man einen Client hat, der Logik hat. Das haben wir in dem Fall gemacht, wir haben Flash verwendet und XML-Files verwendet. Genauso möglich, und haben einfach einen netten XML-Editor, mit dem man die Fragen editieren kann. Hier wäre ein Content-Management-System ein absoluter Overkill. Weil es geht darum, 5 bis 10 Spiele mit 10 bis 50 Fragen zu verwalten. Und das ist immer ein Pfeil. Natürlich kann man das um einen vierfachen Preis mit einem Content-Management-System reden. Aber in dem Moment, wo ich einen Client habe, der ein bisschen Logik hat, brauche ich das nicht mehr. Das heißt, ein Grund, warum man für fast alles Content-Management braucht, ist, die Client zu lösen. Mit der Etablierung von JavaScript, Java, Flash Solutions wird das weniger dringend werden. Das heißt, momentan ist es tatsächlich so, dass im Webbereich man trennen kann. Wir kommen dann zu anderer Meinung. Dass man trennen kann zwischen blöden Seiten bereitstellen und alles andere Content Management. Je mehr Zeit vergehen wird, desto mehr verschiedene Lösungen gibt es für die jeweiligen Anforderungen.
Ich glaube nicht, dass die Clients jemals Zeit finden werden, um einen Server-CMS abzulösen.
Weil immer gibt das ganze CMS, aber spezielle Lösungen.
Mag sein, aber rein prinzipiell die Idee, das mit dem Content, den zuerst aufzubereiten, bevor er kommt, muss im Prinzip immer deswegen am Server stehen, weil selbst wenn die Clients, die PCs werden immer gescheiter, die haben bessere Browser, die unterstützen neue Standards, und dann haben wir am anderen Ende immer noch die Mobiltelefone, die einfach die Rechenleistung nicht haben, oder die
ist eine Frage der Auto-Devices. Also klarerweise hat das Ganze eine Restriktion, nämlich, dass jedes Auto-Device die gleiche Logik hat. Es ist die klassische Geschichte, schwächsten geht. Ich kann nur die Logik am Client verlagern, die auch der Schwächste von denen unterstützt. Mit dem konkreten Beispiel will keiner am Handy das Spiel spielen. Wozu also? Stimmt absolut, ich muss das schwächste Glied unterstützen. Und da habe ich zwei Pumpen, den Server und den Client. Und ich kann nur so viel Logik am Client verlagern, wie der Schwächste aller Clients unterstützt. Das ist auch das Problem mit JavaScript. Wenn ich einen Client habe, der kein JavaScript hat, kann ich keine Funktionalität integral für die Navigation der Seite ist in JavaScript abbilden. Das sieht man immer wieder nett, wenn Leute irgendwelche JavaScript-Menüs oder Strukturierungen machen, die dann einfach verschwinden, wenn man JavaScript abbildet. Das darf nicht sein. Das heißt, das bringt eigentlich eine sehr, sehr schöne Restriktion. Und der Vorteil vom Server, ganz allgemein ist, den habe ich unter Kontrolle. Die Clients nicht gelöst. Das heißt, das ist das große Argument, den Server für Logik zu verwenden. Das heißt, wir sehen, beides hat seine Berechtigung und muss wieder im realen Fall abwägen, was funktioniert. Wartung, nächster Bereich. Non-CMS würde wie funktionieren? Also erstens, faktisch, egal wie motiviert man ist, Wartung passiert selten, weil es mühsam ist. Und wenn es nur ein Unterschied von 5 Minuten ist und ich ein Template habe und es gleich anhalten, das ist mühsamer. Und hier kommt der psychologische Aspekt. Das heißt, man sagt, ja, ich mache das irgendwann einmal, weil man muss es halt dreimal kontrollieren und schauen und. Und es noch einmal zu machen, ist extrem mühsam, also macht man lieber gar nicht. Was muss man machen? Und da schauen wir an, was sind die Arbeitsschritte, die wir nehmen. Wir müssen die Seite downloaden, dann müssen wir die HTML-Seite editieren, dann müssen wir die Navigation potenziell editieren und das verknüpften Content. Dann müssen wir die Sitemap editieren, dann müssen wir es uploaden und dann müssen wir es kontrollieren. Wie sieht es bei der CMS-Variante aus? Wir melden uns an, wir wählen ein Template aus, falls wir das wollen, und wir editieren den Text aus. Um den Rest hat sich das CMS selbst zu kümmern. Damit sehen wir auch die Funktionalität. Das heißt, der Unterschied ist jetzt relativ klar. All die Dinge, die der User nicht zwangsläufig machen muss, weil dazu keine Eingabe des Benutzers nötig ist, kann ein CMS übernehmen. Was genau das ist, hängt vom CMS ab. Und das heißt, ich überlege mir einfach einen Workflow, zum Beispiel, ich verwalte Anwesenheitslisten von Ihnen. Hier wäre ein Grund, es gibt immer Professoren, die das immer machen. Ich finde davon, aber sollte so sein. Und das heißt, ich habe am Anfang meine Liste von all meinen Anmeldungen, ich mache das statisch, dann habe ich irgendwo mein Template und ich lösche all die draus, die nicht anwesend waren. oder wenn vielleicht wenig Anwesende sind, dann schreibe ich halt alle hin, die anwesend waren, weil das schneller geht. Habe ich ein CMS und dann habe ich zwei Listen, nämlich die einen, die waren anwesend und die zweiten waren nicht anwesend. Jetzt könnte ich ein CMS haben, wo ich die nur anwechseln muss und er macht automatisch die Liste. Und man könnte eine Funktionalität des CMS zum Beispiel sein, dass er automatisch das Inverse, das heißt alle, die ich nicht angewechselt habe, in die zweite Liste gibt. Das wäre aber schon eine spezifische Funktionalität, die ich mir für das CMS überlege. Das heißt, was das CMS für mich tut, hängt von der Anwendung ab. Das kann man nicht allgemein sagen, das tun sie. Okay? Grundsätzlich kann man nur sagen, Logik, die keine Eingaben des Benutzers brauchen, sind Aufgabe des CMS. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, die Frage, wie sieht das CMS denn eigentlich aus? Grundsätzlich kann man sagen, jedes CMS hat an sich drei Ebenen. Ist bekannt. Ganz unten drunter ist die Datenbank-Ebene. Das ist nichts anderes als ein großer Haufen, wo die Daten drin sind. Hoffentlich in strukturierter Form, damit man sie auch wiederfindet. Darüber haben wir die Anwendungsebene. Webserver, ja, und noch andere Dinge. Grundsätzlich nichts anderes. Die Anwendungsebene geht her und holt aus der Datenbank Daten hervor und modifiziert sie in irgendeiner Form. Okay? Das heißt, die Anwendungsebene grenzt sich von der Datenbankebene dadurch ab, dass sie keine Daten hat, aber diese Daten manipulieren kann, mit ihnen arbeiten kann. Und darüber haben wir die Präsentationsebene. Und das ist im Endeffekt nichts anderes als die Daten, die Anwendungsebene geholt hat, wird irgendwo hingetan. Und zwar gibt es da meistens zwei Dinge, nämlich Frontend und Backend. Warum? Frontend ist das, was alle Benutzer sehen. Und Backend ist das, was die Administratoren verwenden, um die ganze Wartung zu machen. Und grundsätzlich können wir sagen, wenn wir ein CMS haben, braucht man immer diese vier Dinger. Und woraus sich diese vier Dinger zusammensetzen, ist Geschmackssache. Alle haben gemeinsam, dass sie diese vier Elemente beinhalten. Nochmal zum Rekapitulieren, eine Datenbank, MySQL, Textfelder, Postgres, Oracle, 9i, mit sonst was, wurscht. Irgendein Ding, das Daten hat. Die Funktionalität, die Datenbank jetzt beinhaltet, ist primär nicht relevant. Zweitens, die Anwendungsebene. Das ist nichts anderes, das ist ein System, das auf den Datenbestand zurückgreift, Daten holt, manipuliert und in die Präsentationsebene schiebt. Und die Präsentationsebene ist nichts anderes als das Interface, mit dem ich die ganzen Prozesse mache. Entweder mir anschaue oder modifiziere. Geteilt nach Frontend und Backend. Ist aber klar? Weil damit ist vollkommen unabhängig von der Implementierung naheliegend, was man braucht. Und damit können auch schon die Grundlagen von Entscheidungen getroffen werden. Egal wie groß oder wie klein das CMS ist. Die Komponenten spielen immer mit. Wenn wir das Beispiel von vorher nehmen, das kleine blöde Spiel mit dem Flash-Client. Was ist das? Datenbank ist ein XML-File. Anwendungsebene liegt am Client und macht einen Teil des Flash-Clients. Präsentationsebene ist auf der einen Seite die Anwendung selbst und auf der anderen Seite ein Texteditor, mit dem ich einen XML-File editiere. Also es kommt, so klein es auch sein mag, kommen diese Elemente immer vor.
Dreiviertel zwei, dreiviertel eins.
Gut. Um Ihnen jetzt auch so etwas wie ein Bild davon zu geben, dass man etwas im Kopf hat, damit das Ganze ein bisschen griffig wird. Datenbankmodell. Das ist ein Datenbankmodell. Lieber Kollege von mir hat dieses Datenbankmodell für ein CMS, das wir mal gebaut haben, gemacht. Mühsam, überladen, kompliziert, aber zeigt einfach mächtig. Das ist irgendwie cool. Was haben wir hier? Wir haben eine Reihe von Tabellen, die in irgendwelchen wüsten Relationen, Zirkelbezügen und sonst komplexen und nicht funktionierenden Dingen, zum Teil auch funktionierenden Dingen stecken. Nichts bringt und nicht vom Autor. Was sehen wir hier zum Beispiel? Wir haben da oben Knoten, Portale, dann haben wir hier zum Beispiel irgendwo IOs, das sind die Inhaltsobjekte. Es gibt als Inhaltsobjekte Links, es gibt als Inhaltsobjekte Kalender, es gibt als Inhaltsobjekte Complex Content. Ein Complex Content kann wiederum aus Foren und aus Linked Content bestehen und so weiter und so fort. Wir haben uns hier ein sehr komplexes Datenmodell überlegt, um unsere spezielle Anforderung abzubilden. Dann haben wir zum Beispiel da drüben irgendwo User. User können Admins und Web-User sein. Admins wie Web-User können Newsletter empfangen, diese Newsletter können wiederum aus Medienobjekten bestehen, die Medienobjekten haben wiederum Kategorien und Medientypen und können attached Files haben, diese Files können Flash-Binaries sein und so weiter und so fort. Ewig Zeiten verbracht, um zu überlegen, was wir denn eigentlich alles brauchen. Ist ein spezifisches Content-Datenmodell, das, und da kommt jetzt der entscheidende Punkt, zu 100% davon geprägt ist, was wir funktional wollen. Das heißt, es gibt auch nicht, das sind die Daten, die wir brauchen, um Content-Management zu betreiben. Es gibt auch keine fix definierten Relationen. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass jede Datenbank, die sich mit Content Management auseinandersetzt, wahrscheinlich sowas wie eine Benutzerverwaltung hat, wahrscheinlich sowas wie eine Content-Verwaltung hat. Dieser Content kann im einfachsten Fall einen einzigen Typ haben, nämlich einen Text zum Beispiel oder ein Bild oder was auch immer. Und meistens eine Form von Berechtigungen hat. Und darüber hinaus kann auch alles Mögliche drin sein. Das hängt von der jeweiligen Anforderung ab. Das ist genau Teil Ihrer Übung, sich für Ihre Anforderung die Notwendigkeiten zu überlegen. Soweit klar, die unterste Ebene? Gut. Jetzt nehmen wir die oberste Ebene, wir machen das so scheibchenweise, das Administrationsinterface. Was macht das Administrationsinterface? Wir erinnern uns, wenn wir die vorherige Folie nehmen. Wir sind hier und haben jetzt Backend-Editing. Das heißt, das ist das Interface, mit dem wir das Ganze verwalten. Wir haben hier in dem Fall tatsächlich ein Frameset, weil warum auch nicht. Wir erinnern uns, für Administrationsinterface ist es ganz angenehm. Wir haben hier auf der Seite, das ist jetzt konkret ein Beispiel eines CMS, einen sogenannten Knotenbaum, das sind alle Menüpunkte, das sind ein paar Ausgangs, damit Sie nicht das Projekt sehen, weil es irgendwie ganz anderes. Wir haben hier einen Knotenbaum. Zu jedem Knoten haben wir eine Reihe von Artikeln. Hier zum Beispiel noch Veranstaltungen, dann News und so weiter. Da kann man ewig runterscrollen. Da oben haben wir eine Benutzerverwaltung, eine Kategorienverwaltung, eine Datenverwaltung. Man kann den Baum managen. Zu jedem Artikel gibt es eine ID, einen Titel, eine Beschreibung, ein Erstellungsdatum, ein Attribut, ob es angezeigt werden soll oder nicht und bestimmte Verknüpfungen. Auch dafür gibt es keine Regel, wie es auszusehen hat. Das ist jetzt im konkreten Fall ein CMS, mit dem wir bestimmte Requirements, die wir hatten, versucht haben abzudecken. Zum Beispiel ist eines der besonderen Features, dass wir diese Verknüpfungen haben. Das heißt, wir können Formen von Content Syndication abdecken. Das heißt, wir haben einen Baum und können Artikel in diesem Baum wüst miteinander verknüpfen und linken. Und dazu kommt er dazu kommen. Das würde dann sehr spezifisch werden. Entscheidend ist daran nur, dass wir genauso, wie es genau zum das Datenmodell, Datenbankmodell, genau auf die Requirements CMS zugeschnitten sind, ist auch die Funktionalität des Backends genau auf die Requirements zugeschnitten. Das heißt, Sie müssen sich im Endeffekt ein Bild am Anfang machen. Was wollen Sie? Gibt es vielleicht schon was Bestehendes am Markt? Da kann man sich bestehende Systeme meistens wunderbar ansehen. Was brauche ich mehr? Baue ich mir was selber? Genauso bei der Übung. Na, wie würde ich das Ganze gerne verwalten? Dafür baue ich mir mein Interface und überlege noch die Workflows. Deswegen auch entscheidend, ich habe ein paar Abnahmen gemacht, irgendwie fast niemand hat das mit den Storyboards richtig auf die Reihe gekriegt. Vielleicht auch dazu zur Erklärung, was ist der Gedanke von Storyboards? Storyboards ist nicht anders, es stammt aus dem Film, als für ein Drehbuch und bedeutet nichts anderes, als dass ich jeden Zustand meiner Anwendung, der für mich relevant erscheint, das heißt nicht jeder Klick, sondern jeder relevante Zustand, definiert wird über ein Bild und über Erklärungen. Wenn wir uns vorstellen, bei einem Film ist es meistens so, was weiß ich, man hat ein Bild, da sieht man zwei Leute im Profile-Duschen, das heißt Nasen zueinander, und dann steht dann in der Erklärung aus dem Opferton romantische Musik, Mann versucht Frau zu küssen, Frau wehrt ab und gibt ihm eine Ohrfeige. Wer ein Schnitt eines Storyboards? Genauso wäre von unserer Anwendung hier ein Screenshot des Storyboards, Startseite, Artikel, Artikelauswahl, Anmeldung zum Administrationsinterface, relevante Inhalte. Und das machen wir im Storyboard und damit kriegen wir ein Bild davon, wie, und damit schließt sich der Kreis, dieses Administrationsinterface auszusehen. Vielleicht noch ein paar weitere Screenshots, hier kann man zum Beispiel einen Artikel bearbeiten. Das Ganze ist nicht sehr schön und auch nicht sehr bunt, aber es ist möglichst funktional. Die ID kann nicht gesetzt werden, wird automatisch vergeben. Ich kann einen Heimatknoten zuordnen, das ist eine Pulldown-Liste und damit einfach. Ich habe einen Titel, eine Beschreibung, Schlagworte, ich kann
setzen, ob es angezeigt wird oder nicht. Ich kann Parameter, die ich irgendwie frei definieren kann. Ich kann kleine und große Bilder zuordnen, die einfach nur über eine ID angegeben werden. Ich kann PDFs anhängen, ich kann Texte anhängen und so weiter. Was man da genau kann, hängt davon ab, was Sie brauchen. Was wir hier verwenden als Frontend, ist in diesem Fall HTML mit Formularfeldern und so weiter. Sie könnten ganz genauso einen Offline-Client verwenden, also einen Desktop-Client. Sie könnten auch eine Flash-Anwendung, eine Java-Anwendung, was auch immer verwenden. Entscheidend ist nur, dass diese Ebene die Daten zusammensammelt, das auf eine Art und Weise, die für den Benutzer einfach ist, und dann die Datenbank schickt. Das ist die Funktionalität, die wir hier brauchen. Schauen wir weiter, was gibt es hier? Das ist die Medienverwaltung. Wir werden ein paar Bilder verwalten, wir werden gesagt, was die Bildertypen nur sind. Ich kann Kategorien vergeben, es wird automatisch berechnet, welche Breite und Höhe, wann ich es erstellt habe, und ich kann es mir halt anschauen. Da gibt es zum Beispiel Flash XML. Das heißt, es sind XML-Dateien, die Flash definieren. Whatever. Hängt jeweils davon ab, was man tun muss. Hier zum Beispiel werden Rich-Text-Vorlagen verwaltet. Das heißt, wir haben uns eine bestimmte Anzahl von Vorlagen überlegt, wie Text definiert wird, und da kann man einfach sagen, wenn ich einen Text habe, welche Vorlage hätte ich denn gerne? Das heißt, hier zum Beispiel war die Überlegung, dass der Editor nicht selbst neue Vorlagen erstellen kann, einfach in Form von Rollen, sondern hier Vorlagen erstellt werden, die werden zugewiesen, und der Editor sagt nur, ich möchte Vorlage 1, 2, 3 oder 17. Was für Aufgaben hat dieses Admin-Center? Erstens, die Struktur zu definieren. Nämlich die Struktur, wie der Content zusammengeordnet wird. Zweitens, den Content selbst. Nämlich, ihn zu erstellen, und zwar alle Teile des Contents. Die Assets, das heißt, das sind die Medien. Das können Bilder, Sounds, Textblöcke, PDF-Dokumente, was auch immer sein. Die Texte, vielleicht zum Beispiel Sprachvarianten, relevantes Thema. In dem Moment, wo wir über Mehrsprachigkeit reden, haben wir zu jedem Content nicht nur einen Text, sondern so viele Texte wie Sprachen. Das Sammeln, Speichern und Organisieren von Content und Assets, das heißt, das Zusammensammeln. Meistens passiert das Sammeln so, dass ich ein Interface habe, in dem ich es eingebe. Theoretisch kann ich viele weitere Formen haben, wie ich Content sammle. Ich könnte zum Beispiel mein Content Management System so schreiben, dass ich ein SMS schreiben kann, auf Send drücke, dass eine bestimmte Nummer schickt, und diese Nummer hat einen Gateway und schickt mir das in CMS und fängt das automatisch ein. Ja, das ist super cool. Wir sitzen in der Vorlesung, stellen vor, das ist irgendwie Fahrt, schreiben da irgendwas und dann steht plötzlich auf Krone.at, Vorlesung ist echt öd. Das wäre wirklich schnell. Hat vielleicht hier nicht wirklich Sinn, könnte in anderen Anwendungen durchaus sinnvoll sein. Ich weiß nicht, ich bin Broker an der Börse, habe mein eigenes Portal, wo ich Informationen habe, kriege eine super relevante Info, schreibe in das SMS eine Nachricht und verdiene damit jetzt 10 Milliarden, wurscht, weil ich jetzt 5 Sekunden früher diese Info gepostet habe. Da macht das durchaus Sinn. Wiederum die Frage, wofür? Ich könnte x andere Formen haben, wie ich Content sammle. Als Beispiel, ich habe eine Anbindung an den Superservice meinwetter.at. Vielleicht gibt es die Domain, keine Ahnung. Und meinwetter.at gibt mir Quadratzentimeter genau die Temperaturen von Wien. Und ich möchte jetzt nicht genau Quadratzentimeter genau die Temperaturen haben, aber ich möchte auf meiner Website Ihnen als Service jedes Mal zur Verfügung stellen, dass Sie genau in Erfahrung bringen können, wie viel Grad auf 4 Kommastellen genau es hier hat, damit Sie sich genau richtig dafür ansehen können. Dann wäre eine Aufgabe meines CMS, über die Koordinaten dieses Hörsaals, mir genau die Temperaturwerte zu hören, zu nehmen und auszugeben. Das ist genauso ein Prozess von Informationssammeln. Allerdings nicht über ein Interface, wo ich Daten eingebe, sondern über einen automatisierten Prozess und eine Schnittstelle. Okay? Das heißt, soweit klar, sammeln heißt in dem Fall nicht, Benutzer gibt was ein. Das kann viel mehr etwas sein. Speichern ist klar. Ich bringe es in ein bestimmtes Format, damit ich es auf der Datenbank ablegen kann. Und organisieren. Organisieren heißt, eine ID geben, es beschlagworten, es in eine Struktur geben und so weiter und so fort. Alles, was ich brauche, um es nachher wieder hervorholen zu können. Und der letzte Teil ist das Schalten der Information. Das
heißt, ich habe die Information jetzt, jetzt muss ich sie aber noch bei bestimmten Aufrufen zur Verfügung stellen. Zum Beispiel, ich habe den Menüpunkt Vorlesungen und dort möchte ich alle Kommentare, die zu meiner Vorlesung waren. Das heißt, mein CMS wird auf diese Anfrage hin mir all diesen Content bereitstellen. Wie auch immer das von der Logikseite passiert. Gut, wir haben noch gerade weitere Punkte. Design. Das Modifizieren von ausgewählten Designelementen. Das heißt, mein CMS kann auch dafür zuständig sein, Design-Issues zu übernehmen. Wir haben ganz am Anfang definiert, Design ist ja auch eine Form von Content. Viele CMS machen das mittlerweile, dass man hergeht, zum Beispiel, wie wir es vorher hatten, Templates verwalten. Und ich in einem Template sagen kann, so viele Bilder in der Größe. Ist dann auch schon ein Design-Issue. Aber vielleicht kann ich auch im CMS direkt sagen, Hintergrundfarbe angeben. Und ich habe meine vier Farben, Kackbraun, Zuckerrosa, Babyblau und Grasgrün. Bewusst nicht einfach nur grün, weil ich habe vielleicht vier Grünwerte. Ich habe Grasgrün, Minzgrün, Dunkelgrün und Racinggrün. Warum gebe ich das Beispiel nicht, weil die Worte so lustig klingen, sondern um zu illustrieren, dass ich meine Definition dieser Daten auch selbst wähle. Das heißt, was ich unter Design verstehe und was ich exponiere, das heißt zur Verfügung stelle, ist von mir abhängig. Daher kann ich auch sagen, ich habe 17 Grüntöne. Das ist der Teil Design. Und zwei weitere, Verwaltung der Benutzer. Wenn ich ein CMS habe, habe ich mindestens einmal die Benutzer, die das System verwalten können. Oft aber auch die, die sich am System anmelden können, um ein Newsletter zu empfangen, um im Forum diskutieren zu können, um was auch immer tun zu können. Und zwar deren Rechte, was dürfen sie? Und ich kann auch vielleicht Auswertungen darüber machen, wie viel Content hat wer bereitgestellt, wie häufig ist er und so weiter. Das sind relevante Informationen. Und der letzte Punkt, Steuerung der Anwendungen und Funktionen. Das können wir nicht genauer definieren, weil es wiederum von der Anwendung abhängt. Aber wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, was macht denn CMS? Und damit ist auch für Sie ist vielleicht ein bisschen griffiger. Was ist denn eigentlich das Ding? Ich habe Daten, ich strukturiere sie, ich gehe mit ihnen um, ich verwalte das Design, ich verwalte die Benutzer und ich verwalte die allgemeinen Anwendungen. Das ist so grob gesagt das, was ein CMS meistens tut. Das ist soweit klar. Und ich glaube, das ist auch eine gute Definition für all die, die es nicht von der technischen Warte aus angehen, sondern die rein aus wirtschaftlichen Dingen, ich meine jetzt, okay, ist das für mich gut oder nicht? Sie werden oft in der Situation sein, das Unternehmen sie beauftragt, und dann sagt, okay, dann bringt das denn eigentlich was für mich? Und da werden Sie nicht in der Vorlesung, wahrscheinlich in anderen lernen, dass gescheite Fragestellungen sehr entscheidend sind. Das heißt, dass man sich nicht hinstellt und gleich einmal präsentiert und sagt, ja, CMS ist wunderbar und verkaufen das, machen einen Sonderpreis, 300 Preis für 2, ist nicht wirklich der Sinn, sondern sie werden hergehen und sagen, okay, erklären Sie mal, wie ist Ihre Situation, was brauchen Sie, was haben Sie, wo sind Ihre Probleme? Und mit diesen Kriterien habt ihr wiederum ein Werkzeug in der Hand, um die richtigen Fragen zu stellen. Und jemand, der auch sehr viele CMS baut, wird vielleicht vergessen, an den einen oder anderen Aspekt zu denken. Und das sind Kriterien, die Sinnhaftigkeit schön definieren. Und damit zum letzten Punkt für heute. Abschließend vielleicht einfach zeigen, bei diversen spezifischen Punkten, wenn ich ein CMS habe, was kann ich tun? Wenn ich kein CMS habe, wo sind da meine Grenzen? Nehmen wir das Beispiel Produkte. Jede Seite, die irgendein Link verkloppt, hat Produkte. Wenn ich kein CMS habe, was werde ich mit den Produkten tun? Ich werde eine schöne Auflistung machen. Mein erstes Produkt ist Zuckerrosa, kostet 15,30 € und wird mit einer schönen Masche verkauft. Mein zweites Produkt ist grün, kostet 16 € und kommt mit einem Speziallackierbelag. Das heißt, ich habe nicht qualifizierten Content in einer Liste untereinander aufgezählt. Was kann ich machen, wenn ich einen CMS habe? Ein Produktvergleich. Das heißt, wenn wir das Beispiel von vorher nehmen, könnte ich hergehen und sagen, ich hätte gerne alle Produkte, die unter 16 € kosten, zuckerrosa sind und lackiert daherkommen. Dann kriege ich kein Ergebnis, weil entweder oder. Und dann kann ich sagen, aber oder lackiert daherkommen, dann kriege ich plötzlich beide. Das heißt, plötzlich kriegen meine diversen Aspekte des Produktes, sind Informationen, nicht nur Daten. Nämlich, Preis ist nicht gleich Farbe, sondern es sind unterschiedliche Dinge. Und ich kann dann beginnen, danach zu suchen. Oder ich kann sagen,
zeig mir alle Produkte sortiert nach Preis oder sortiert nach Helligkeit der Farbe oder nach Verpackungsgewicht oder was auch immer. Oder vergleiche mir alle Produkte, die unter 16 Euro kosten, aber mehr als 7 Kilo wiegen. Weil ich will halt ein richtig fettes Geschenk herschenken, aber habe ich viel Geld. Das heißt, ich kann viel mehr Funktionalität abbilden, weil ich nicht nur, und jetzt kommen wir zur Definition von ganz am Anfang, nicht nur Daten habe, sondern Informationen habe. Das heißt, Content Management hat sehr viel damit zu tun, aus Daten Informationen zu machen. Das nennt man Informationsveredelung. Weil ich plötzlich nicht einfach Tabellen habe, wo halt steht Preis, sondern ich weiß, ein Preis ist ein Preis, das ist ein Zahlwert. Mein Zahlwert ist nie negativ, weil an dem kann ich minus 5 Euro kosten. Und nie über 100.000, weil so teure Dinge verkaufe ich nicht. Und außerdem hat ein Preis, besteht aus Euros und aus Cent. Und ich kann Preise addieren. Und da kommt eine Summe raus, und das ist der Betrag, den ich zahle. Und da gebe ich nochmal 50% drauf, das ist das, was ich mir verdiene. Was auch immer. Könnten wir alles im CMS abbilden. Eine Farbe ist ein Wert mit einer bestimmten Helligkeit. Und es gibt 15 Farben, weil das ist ein sehr männlicher Shop. Und mehr Farben gibt es nicht, oder aus. Was auch immer. All diese Dinge kann ich im CMS lachen. All diese Dinge kann ich im CMS abbilden. Gehen wir auf das nächste Beispiel. Produkte, Datenblatt versus Produktkonfigurator. Wenn ich keine CMS-Variante habe, kann ich hergehen und sagen, gut, ich habe ein Datenblatt zu meinem Produkt. Kaufen Sie den XP 3217. Der hat Beim anderen könnte ich hergehen und sagen, suchen Sie sich ein Produkt aus. Was wollen Sie? Wie groß soll es sein? Ich suche mir ein paar Aspekte und erzeuge nur ein maßgeschneidertes Produkt. Dazu brauche ich nämlich Anwendungslogik. Das heißt, wir sehen, viele Qualitätskriterien von CMS-Lösungen oder sagen wir allgemein Lösungen in Logik im kleinen Server-Anwendungen wie im Web. Der Unterschied ist nicht nur, wie viele Daten kann ich durch diese Leitung buxieren und wie viele Templates habe ich, sondern welche Funktionalität stelle ich bereit, spezifisch. Noch kurz die drei weiteren Beispiele. Events. Ich brauche ein CMS, um eine Mail-Anmeldung zu machen. Kann ich hinstellen, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, schreiben Sie das Kommentar, finde ich super, finde ich blöd, da kann ich noch ankreuzen, drei Möglichkeiten. Ich will eine Karte, sechs Karten und 150 Karten und ich kriege daraus ein Mail und da steht das Ganze drin. Wunderbar, brauche ich keine Datenbank, einfach und simpel. Reicht für die meisten Anwendungen. Beim anderen könnte ich vielleicht eine Online-Reservierung machen. Das heißt, ich könnte hergehen und sagen, du suchen Sie Ihren Platz aus. Wir haben eine Gruppe, die genau das macht. Mit Platzanwahl, grafische Ausgabe der Möglichkeit, das kann ich dann anklicken, sage ich Sessel, ich habe, wann komme ich, vorreservieren vom Menü, kann man in der Speisekarte surfen, kann das auswählen, kriegt Informationen, wie lange die Vorbereitungszeit ist, ich hätte gerne ein Backend und dann kommt es um 20 Minuten später, wenn das Backend dauert 20 Minuten fertig ist und so weiter und so fort. Ich kann jede Menge Funktionalität abbilden. Archive, was könnte ich machen? Ich gehe manuell einfach her, stopfe alle Artikel, die ich habe, in ein Archiv und habe eine Liste. Wenn ich ein CMS habe, könnte ich hergehen und einen Content-Baum bauen. Man kann sagen, ich kann den Content strukturieren und filtern, kann ihn hierarchisch aufbauen, kann das gut navigieren und so weiter und so fort. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das heißt, wir sehen, der Unterschied ist grundsätzlich nicht die Anzahl. Das ist auch ein Kriterium. Der relevanteste Unterschied ist, was will ich genau mit diesen Daten tun. Dazu das letzte Beispiel, ein Projektplan, weil das auch so etwas Gängiges ist. Was mache ich normalerweise? Ich habe einen Zeitplan. Termin 1, Termin 2, Deadline und hier schon spät. Was kann ich, wenn ich Logik habe, mit Zeitplan und alles machen? Ich könnte zum Beispiel eine Online-Zeiterfassung machen. Ich könnte hergehen und sagen, ich habe 5 Benutzer, die können sich alle anmelden. Ihr Benutzer kann angeben, wie viel Zeit er auf welchem Projekt verbracht hat. Das Projekt ist eine Auswahlliste. Welche Tätigkeit, das ist wiederum eine Auswahlliste. Ich habe Administratoren, die neue Tätigkeiten hinzufügen können. Ich mache automatisch Auswertungen. Wie lange hat es gebraucht? Wer war effizient? Wer kriegt wie viel bezahlt? Und so weiter und so fort. Das heißt, der Punkt Content Management ist nur die Spitze des Eisbergs. Worüber wir hier eigentlich reden, ist Engineering von Anwendungen, die mit Content und Web zu tun haben. Und da, aus dem Blickwinkel, werden Sie jetzt auch die Aufgabe der Übung viel besser verstehen. Es geht nicht einfach darum, 15 Artikel dynamisch bereitzustellen. Darum geht es meistens. Entscheidend ist,
sich eine Lösung für eine Problemstellung zu überlegen. Das heißt, erstens muss das Problem tatsächlich existieren. Das heißt, nicht jede Lösung ist für jedes Problem gut. Und zweitens muss ich mich sehr spezifisch mit dem Problem, das ich habe, auseinandersetzen. Und diese Aspekte sind nicht technischer Natur. Technik sind die notwendigen Werkzeuge. Die muss jeder dann irgendwann mal lernen oder wissen, wo er nachschaut. Um Anwendungen im Web zu schaffen, die funktionieren, da geht es nicht um Technik, sondern um strategische Überlegungen, die aufgrund von einem Verständnis des Mediums heraus passieren können. Und das ist der Sinn von Videos. Herzlichen Dank, wir machen jetzt weiter.